Es ist ein sehr spannendes Thema. Angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen zu der Meldung, die Sie eben von Bruder Vogel gehört haben, passt noch eine zweite, nämlich dass in England künftig, in Teilen von England und von Wales, die britischen Gerichte bereit sind, die Rechtsprechung der Scharia anzuerkennen. Also dieses islamischen Rechtssystem, sofern die jeweiligen Urteile sich in Übereinstimmung befinden mit dem britischen Rechtsprinzip. Also das passt sehr, sehr gut zu dem, was wir heute gehört haben aus Duisburg, wo ja Ministerpräsident Rüttgers dann auch noch die Deutschen ermahnt hat, ja nicht zu sehr bei ihren Vorurteilen stehen zu bleiben, so als ob das unser Hauptproblem wäre. Wir leben in interessanten Zeiten. Es wird im Januar eine Werbeaktion laufen, nicht hier bei uns, aber gar nicht so weit entfernt, nämlich in London. 4 Wochen lang sollen da ca. 30 Busse mit folgendem Slogan durch die Londoner City fahren. There is probably no God, stop worrying and enjoy your life. Also es gibt höchstwahrscheinlich keinen Gott, also hör auf, dich zu sorgen und genieße dein Leben. Ob man sein Leben besser genießen kann, wenn man meint, dass es keinen Gott gäbe, das sei nochmal dahingestellt. Aber das ist eine Kampagne, eine atheistische Kampagne, organisiert von der britischen humanistischen Vereinigung, BHA. Dafür wurden schon 36 Pfund zusammengebracht an Spenden. Und nachhaltig wird das Ganze unterstützt von Richard Dawkins, dem Verfasser dieses Atheismus-Bestsellers Der Gotteswahn. Und Dawkins spendet nicht nur Money, sondern auch so einige Slogans, wie das seine Art ist. Der Mann artikuliert sich ja mehr in Slogans als in großer Logik. Und er hat gesagt, diese Kampagne werde die Menschen zum Nachdenken bringen und das sei ein Dorn im Auge der Religion, also wenn man nachdenken würde. Nun, ich denke, Sie beweisen hier das Gegenteil, auch an diesem Tag. Interessante Zeiten, in denen wir leben. Es ist eine Stimmung, wie es sie lange nicht gegeben hat, die so in den letzten 10 Jahren sich breit macht. Und es sind nicht nur philosophische Extremisten wie Richard Dawkins, sondern auch andere, die vor der Religion warnen. Etwa der deutsche Soziologe Beck, der vor nicht allzu langer Zeit, Ulrich Beck, einen Essay veröffentlicht hat in der Wochenzeitung Die Zeit unter dem Titel »Gott ist gefährlich«. Und dort beschreibt er eben, dass Religion, vor allem ernste Religion, stets einen totalitären Kern in sich berge. Also immer den Hang habe, Diktaturen zu fördern. Und dort heißt es beispielsweise, hier taucht eine neue, außerordentlich wichtige Konfliktlinie auf, und zwar zwischen solchen Glaubensströmungen, die dem Zweifel Raum geben, ja darin einen Moment für die Rettung der Religion sehen, und denjenigen, die sich in der Reinheit ihres Glaubens verbarrikadieren. Also ein Glauben, der von sich selbst überzeugt ist und der nicht in dem Sinne ständig zum Zweifeln führt, der nicht eine prinzipielle Offenheit hat, auch etwa gegenüber anderen Religionen, der ist gefährlich. Der ist gefährlich für die Gesellschaft, und Beck sagt dann am Ende, heute entscheidet die Frage, inwieweit Wahrheit durch Frieden ersetzt werden kann über die Fortexistenz der Menschheit. Also wenn wir nicht aufhören, nach der Wahrheit zu fragen und stattdessen nur noch überlegen, wie können wir friedlich miteinander existieren, wenn wir nicht diesen Schwenk vollziehen, Klammer auf, bei den meisten ist er längst vollzogen, Klammer zu, dann ist dieser Äußerung von Beck zufolge das Fortexistieren der Menschheit gefährdet. Der Fundamentalismusvorwurf ist schnell zur Hand. Dabei werden bombenwerfende und mordende Islamisten in einen Topf mit Christen geworfen, wenn diese Christen eine unbequeme Meinung verkünden. Das kennen Sie alles. Wir haben am letzten Donnerstag, also vor 3 Tagen, eine hochinteressante Veranstaltung im größten Auditorium unserer Universität durchgeführt mit Professor Gitt. Der Hörsaal war voll, über 600 Leute. Gitt sprach über die Frage, warum ich als Wissenschaftler der Bibel glaube. Und diese Veranstaltung wurde zu Beginn gestört, das hatten die auch schon angekündigt, von randalierenden Leuten, größtenteils schwarz gekleidet. Das hatte der AStA, also der Allgemeine Studentenausschuss, schon angekündigt in den Tagen vorher. Wir waren also schon gewarnt worden, wenn Sie so wollen. Und wir hatten natürlich das mit der Polizei abgestimmt. Dazu muss man sagen, der AStA ist nicht die wirkliche Vertretung, der repräsentiert nicht die Studenten, aber offiziell ist er das Organ und er ist leider meistens ziemlich extrem links besetzt. Und weil die anderen sich viel zu sehr zurückhalten und nicht genug einsetzen an dieser Stelle. Und diese ca. 60 Leute haben dann etwa 50 Minuten lang Krach gemacht mit Trillerpfeifen, haben ein Transparent entrollt, da stand drauf, Fahrt zur Hölle, Kreationisten, haben schlichtweg mit Lautstärke verhindert, dass die Vorlesung beginnen konnte. War eine sehr interessante Situation. Irgendwann kam dann die Polizei, die eigentlich früher schon hatte da sein wollen, aber als sie dann erstmal da war, haben sie ihre Sache gut gemacht und die Situation ohne Eskalation bereinigt, sodass dann mit 50-minütiger Verspätung Professor Gitt seinen Vortrag wirklich halten konnte. Aber interessant, dieser Vorwurf, Fahrt zur Hölle, Kreationisten, man wollte ihn dort nicht reden lassen. Und ich kann nur sagen, wir waren dann umso dankbarer für die vielen Gespräche, die es im Anschluss an diese Veranstaltung gab. Wir waren dankbar, dass kaum jemand gegangen ist während dieser 50 Minuten. Also ich habe immer versucht, die Leute zum Bleiben zu bewegen. Und man darf dem Druck der Straße nicht nachgeben. Wenn man bei solchen Veranstaltungen frühzeitig aufgibt, dann ermutigt man im Grunde genommen die akustischen Gewalttäter, wenn sie damit durchkommen. Und deswegen haben wir darauf bestanden, auch gegenüber der Polizei, diese Veranstaltung muss durchgeführt werden. Wir werden uns hier nicht vertreiben lassen. Und wir waren Gott dann sehr dankbar, dass es gut ausgegangen ist. Die Polizei war am Ende auch sehr glücklich über ihren Erfolg. Und ich muss sagen, bei aller Kritik, die wir als Christen gegenüber dem Staat manchmal vorbringen, zu Recht vorbringen müssen, und bei aller Notwendigkeit, sehr wachsam zu sein, was die Wahrung der demokratischen Rechte in unserem Land auch angeht und des Rechtes auf freie Meinungsäußerung, dafür können wir wirklich dankbar sein, dass wir eine staatliche Ordnung haben, in der die Polizei eine Veranstaltung von Christen schützt und uns der Gewalt dieser Störer nicht ausgeliefert hat. In manchen anderen Ländern werden die Christen durch die Polizei ihres Landes bedroht. Wir sind dankbar, wir danken auch Gott dafür. Und es gab, wie gesagt, im Anschluss noch manches gute Gespräch. Und der Herr hat uns geholfen, diese öffentliche Veranstaltung zu behaupten und nicht zurückzuweichen. Aber immer wieder dieser leise Fundamentalismusvorwurf, Kreationismus ist ja schon ein Schimpfwort geworden. Allerdings, das will ich an dieser Stelle auch sagen, scheinen auch manche Evangelikale, also Leute, die ja eigentlich auf unserer Seite stehen, auf diesen Zug zu springen und neigen dazu, die eigenen Geschwister in diesen Fundamentalismustopf zu werfen. Und das ist besonders gefährlich, wenn es unsere eigenen Freunde und Geschwister tun. So hat etwa Helge Stadelmann vor wenigen Tagen in einer Meldung, die über IDEA verbreitet wird, Folgendes gesagt: Es gäbe auch in Deutschland einige evangelikale Splittergruppen, die trotz ihrer Selbstbezeichnung als bibeltreu andere Christen verletzten und verleumdeten. Nun gut, verletzen und verleumden, das ist ein sehr weit gefasster Begriff. Und dann heißt es weiter, deren aggressive, gesprächsunfähige Geisteshaltung entspreche dem modernen Fundamentalismusbegriff. Das ist auch wieder sehr schwammig. Was heißt aggressiv und gesprächsunfähig? Manchmal bezeichne ich jemanden als aggressiv, bloß weil er mir unbequem ist. Aber hier wird gesagt, entspreche dem modernen Fundamentalismusbegriff. Und wissen Sie, was das heißt? Moderner Fundamentalismusbegriff heißt radikal. Moderner Fundamentalismusbegriff heißt, sitzt in einem Boot mit den islamistischen Fundamentalisten. Das heißt moderner Fundamentalismusbegriff. Und hier ist von Seiten eines unserer führenden Brüder gesagt worden, jawohl, es gibt Leute, die bezeichnen sich als bibeltreue Christen, aber wegen ihrer Art der Gesprächsführung und wegen ihrer Unduldsamkeit gewissermaßen muss man sie dem aktuellen, dem modernen Fundamentalismusbegriff, das heißt letztlich der Kategorie islamistischer Radikalismus, zuordnen. Liebe Geschwister, wenn wir so weit kommen, dass wir selbst eigene Brüder in solche Kategorien hineinschieben, dann liefern wir sie langfristig dem Staat ans Messer. Und so etwas darf nicht vorkommen, da müssen wir wachsam sein, da müssen wir protestieren dagegen in aller Form und da müssen wir auch selber auf uns achten, dass wir uns nicht dazu hinreißen lassen, eigene Brüder und Schwestern in eine solche Nähe zu rücken. Aber das ist die Stimmung der Zeit. Und im Mittelpunkt dieser Diskussion um die Religion stehen nun die großen drei Religionen. Ich habe erst mal nachgefragt, als ich hier den Auftrag bekam, diesen Vortrag zu halten, die Zukunftserwartung der drei großen Religionen, wegen die eigentlich meinten. Und dann hat mir das Büro zurückgesagt, ja okay, sie würden Christentum, Judentum und Islam meinen. Also es wird bei dieser Definition jetzt der christliche Glaube einfach von der Form her den Religionen zugeordnet. Und was verbindet diese drei? Natürlich zunächst mal, sie sind alle monotheistisch. Das heißt, sie glauben alle, dass es einen Gott gibt. Es sind alles, wie man sagt, religionstheoretisch, es sind Buchreligionen. Das Alte Testament, die ganze Bibel, der Koran, das verbindet sie. Und es ist interessant, wenn Sie bitte einmal jetzt diese Folie mit den Religionen auflegen, dass man ausgerechnet diese drei immer wieder beieinander hat und auch vor diesen Dreien immer wieder in besonderer Weise warnt. Gewaltberichte könnten Sie genauso aus dem Hinduismus und Buddhismus bringen. Was meinen Sie, was im Umfeld des Dalai Lama an Gewalttätigkeiten passiert? Das kann alles passieren. Aber trotzdem sind immer wieder diese drei im Fokus. Obwohl diese drei zahlenmäßig gar nicht mal die größten wären. Natürlich, das Christentum, also jetzt im weitesten Sinne, Leute, die sich zum Christentum rechnen, ist die größte Religionsgröße mit über 2 Milliarden. Dann kommt der Islam mit 1,4 Milliarden. Aber wenn Sie mal schauen, von der Größe her käme dann erstmal der Hinduismus mit knapp 900 Millionen, der Buddhismus dann irgendwann mit um die 400 Millionen und das Judentum erst mit 15 Millionen. Also relativ klein in diesem Größenvergleich. Aber trotzdem, es gehört offensichtlich zu den großen drei. Warum? Weil das Judentum auch monotheistisch ist, ganz klar, und weil das Judentum von seiner Wirkungsgeschichte her natürlich einen enormen Einfluss auf die Geschehnisse in dieser Welt genommen hat und immer noch nimmt. Und ich will jetzt eine Zusatzfrage stellen und damit sind wir ganz nah dran an unserem Thema. Könnte diese Situation, nämlich dass die drei monotheistischen Religionen so im Fokus dieser Debatte stehen und dass diese drei monotheistischen Religionen so heftige Gegenreaktionen hervorrufen, könnte das auch mit unserer Frage von heute Abend zu tun haben, nämlich mit ihren Zukunftserwartungen? Denn das ist eine ins Auge springende Gemeinsamkeit, eine frappierende Gemeinsamkeit von Judentum, christlichem Glauben und Islam. Die Gegensätze und Unterschiede sind viel größer als die Gemeinsamkeiten, aber das ist eine strukturelle Gemeinsamkeit, die wir zunächst sehen müssen. Während die östlichen Religionen zyklisch denken, also der Kreislauf der Wiedergeburt, man kommt auf die Welt, wird dann möglicherweise in einer anderen Form wiedergeboren, kommt wieder auf die Welt, Reinkarnation. Ein zyklisches Denken, das die Geschichte nicht als einen Fortgang, sondern eher in einer Kreisbewegung versteht. Während das für die östlichen Religionen gilt, haben wir sowohl beim Christentum als auch beim Judentum als auch beim Islam ein lineares Verständnis der Geschichte. Das heißt, die Geschichte läuft auf ein ganz klar benanntes Ziel zu. Christentum, Judentum und Islam gehen davon aus, dass die Geschichte auf ein Ziel hinläuft. Das verbindet sie. Und darum war es, denke ich, eine weise Entscheidung des Hauses hier, ausgerechnet diese drei im Hinblick auf ihre sehr präzise bestimmten Zukunftserwartungen miteinander zu vergleichen. Sie alle münden so oder so in Weltherrschaft. Das Friedensreich des Messias im Judentum, die ganze Welt, das Haus des Islam bei den Moslems. Sie wissen, der Islam unterscheidet grundsätzlich zwischen dem Haus des Islam und dem Haus des Krieges. Und alles, was noch nicht Haus des Islam ist, ist Haus des Krieges. Dieser Krieg wird in unterschiedlicher Weise geführt. Dort, wo man nicht die Macht hat, auf friedliche Weise, vermeintlich friedliche Weise. Und dort, wo man es sich leisten kann, dann mit härteren Mitteln. Und das Ziel ist, dass irgendwann das, was jetzt noch Haus des Krieges ist, völlig, völlig vereinnahmt ist vom Haus des Islam. Das ist die Weltherrschaftsperspektive, wie Sie sie im Koran und in der sonstigen muslimischen Tradition finden. Also, es ist eine sehr lineare, eine sehr zielgerichtete Vorstellung von Zukunft, die uns hier begegnet. Das Friedensreich des Messias, die ganze Welt, das Haus des Islam. Oder wenn Sie an Offenbarung 21 denken für uns Christen, der neue Himmel und die neue Erde. Es geht immer um Weltherrschaft. Und damit stehen diese Konzeptionen von Judentum, Islam und Christentum auch in Konkurrenz zu anderen Herrschaftsansprüchen, die auch die Weltherrschaft wollen, etwa der Kommunismus. Oder das humanistische Welteinheitsideal, globalisierte Welt mit einem zentralen exekutiven Organ, das über alles regiert und alles verwaltet, mit einer zentral organisierten Einheitsreligion. Das ist auch eine Form von Weltherrschaft. Und dazu stehen diese religiösen Konzepte natürlich im Widerspruch und in Konkurrenz. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum Sie im Mittelpunkt dieser Diskussion stehen. Was können wir nun ganz grob über die Zukunftserwartung dieser drei Größen sagen? Wir müssen uns heute sehr kurz fassen. Ich habe noch mal gehört, ich habe 50 Minuten, also muss versuchen, die nicht zu überziehen, sonst kriege ich von da hinten immer so rote Karten wahrscheinlich gezeigt. Ja, seien Sie gegrüßt. Und es ist hier zu dunkel, als dass ich Sie da hinten sehen könnte. Aber wir wollen versuchen, ein paar Grundlinien zu zeichnen. Und vertiefen kann man das dann in einzelnen Vorträgen. Das ist heute nicht möglich, das ist auch heute nicht die Aufgabe. Schauen wir uns also die Zukunftskonzepte in chronologischer Folge an. Wir beginnen mit dem Judentum, setzen dann fort mit der christlichen Eschatologie und beschließen das Ganze mit der Zukunftskonzeption des Islam. Also erstens die Zukunftserwartung des Judentums. Wenn Sie so freundlich sind, jetzt die andere Folie aufzulegen. Die bunte. Jawohl, da taucht sie auf. Legen Sie einfach alles drauf, ich werde versuchen, das zu erklären. Danke. Also, da beginnen wir natürlich zunächst mal mit dem Alten Testament. Man könnte es sich einfach machen und sagen, die Eschatologie des Judentums ist die alttestamentliche Position. Damit würde man aber nicht die Sichtweise des heutigen Judentums angemessen erfassen, das ja im Laufe der Jahrhunderte weitere Zukunftsvorstellungen entwickelt hat. Das ist diese schraffierte, gestrichelte blaue Linie, die zwar an das Alte Testament anknüpfen, die sich aber von der Zielrichtung des Alten Testaments teilweise entfernt haben. Deswegen steht für das Judentum heute diese gestrichelte Linie, die abweicht von der durchgezogenen blauen Linie des Alten Testaments. Die zentrale Figur der Zukunftserwartung ist der Messias. Dafür bietet natürlich das Alte Testament eine breite Basis. Das wissen gerade die Geschwister hier in Breckerfeld besonders gut, die sich viel mit Israel und alttestamentlicher Prophetie befassen. Der Menschensohn, der die Weltherrschaft antritt und als endzeitlicher Richter wiederkommt, Daniel 7, 13 bis 14 kennen Sie alle. Der demütige König, der auf dem Esel einreitet, der Weltherrscher und zugleich der demütige König, Sacharja 9, Vers 9, ein typischer Adventstext, siehe, dein König kommt zu dir. Der leidende Gottesknecht aus Jesaja 53, alles Facetten dieser einen Person des Messias. Das Alte Testament hat vor allem die Geschichte des Volkes Israel im Blick, das in der Gestalt des gläubigen Überrestes Gottes Vollendungsziel erreichen wird. Oft durch tiefes Leid hindurch, durch Vertreibung und Zerstreuung hindurch. Aber Gott wird sein Volk am Ende wieder in sein Land zurückkehren lassen. Das geschieht ja vor unseren Augen. Jerusalem wird der Nabel der Weltgeschichte werden. Das Volk wird sicher im eigenen Lande leben. Auch die Heidenvölker werden sich aufmachen zum Zion. Denken Sie an diese beiden berühmten Passagen, Jesaja 2, 2 bis 4 oder Micha 4, 1 bis 5, wo von dem Friedensreich die Rede ist, wo die Schwerter zu Pflugscharen gemacht werden. Das sind die Stellen, die von der Friedensbewegung in den 80er Jahren immer missbraucht wurden, als ob das jetzt schon geschehen könnte und geschehen sollte. Das ist die Zukunftskonzeption für das Volk Israel. Und dabei wird es eine innere und eine äußere Veränderung geben, die miteinander einhergehen. Es wird ihnen ein neuer Bund ins Herz gegeben. Und sie werden Gott erkennen, Jeremia 31, 31 und andere. Und der Herr wird sie zurückbringen. Und dann wird es zu einer kollektiven Bekehrung kommen. Ein großer Teil des jüdischen Volkes wird sich auf einmal bekehren zu dem Messias, den sie durchbohrt haben und der wiederkommt als letzte Rettung und Hoffnung für sein Volk. Sacharja 12, Vers 10. Und dort wird dann ein bis dato ungekanntes Friedensreich entstehen. Und das Endziel ist die neue Schöpfung. Jesaja 65, Vers 17. Siehe, sagt Gott, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht gedenken werde. Das im Grobabriss die Zukunftsvorhersage des Alten Testaments. So weit, so gut. Das ist der durchgezogene blaue Strich. Aber dabei ist es nicht geblieben, sondern es hat eine Fortschreibung und teilweise auch Veränderung dieser Zukunftskonzeption durch Menschen gegeben. Das, was ich Ihnen jetzt vorgetragen habe, ist ja von Gott offenbart. Und zwar ist vieles von dem entstanden in dieser Zwischenphase zwischen dem Alten und der Entstehung des Neuen Testaments. Also wenn mit Malachi das Alte Testament endet, sagen wir etwa 400 vor Christus und dann 400 Jahre schweigt Gott. Und in jener Zeit entwickelt sich dann vieles von den jüdischen Zukunftsvorstellungen, die bis heute für das Judentum gültig sind. Und da bekommt das Thema der politisch-nationalen Befreiung ein immer stärkeres Gewicht. Der Nachkomme Davids auf dem Thron wird erwartet zunächst mal als Befreier vom römischen Joch. Sie wissen, römische Fremdherrschaft ab 63 vor Christus dann. Und alles, was bis dahin über den Messias gesagt wurde, geht nun ein in die Erwartung, er wird die Römer, er wird die Fremdherrscher vertreiben. Eine zunehmende Politisierung dieses Messias-Konzeptes. Und deswegen waren die Erwartungen an Jesus ja auch von vielen Menschen so. Er wird kommen und die Römer vertreiben. Er wird der König sein, okay. Dann wird er diese politisch-messianischen Erwartungen auch erfüllen. Das war vorbereitet in der Zeit zwischen den Testamenten. Das können Sie in den verschiedenen Quellen, etwa der jüdischen Apokalyptik und bei einzelnen Autoren, dann nachlesen. Der Nachkomme Davids als Befreier vom römischen Joch. Und dann will ich Ihnen nur ein Beispiel nennen, wo das Ganze nochmal ganz anders gewichtet wird, nämlich etwa ab dem 2. Jahrhundert vor Christus profiliert sich eine jüdische Sekte, die dem Zukunftsthema ganz große Bedeutung beimisst. Das sind die Essener von Qumran. Sind allen ein Begriff. Während die Mehrheit sich pragmatisch mit den Fremdherrschern arrangiert, etwa die Sadduzäer, die in jener Zeit auch entstehen. Und während die Pharisäer versuchen, so eine Mittelposition einzunehmen, ziehen sich die Essener zurück in die Nähe des Toten Meeres nach Qumran und sagen, der Messias kann nur kommen, wenn wir durch Reinheit, durch Strenge in unserem Lebenswandel, auch durch entsprechende Rituale und Waschungen das Kommen des Messias vorbereiten. Sie haben also eine sehr streng eschatologisch ausgerichtete Perspektive. Und man hat bei den Schriften von Qumran unter anderem die Kriegsregel gefunden. Eine der berühmtesten Qumran-Schriften aus jener Zeit. Und da heißt es, es wird einen Kampf geben, der Kinder des Lichts gegen die Kinder der Finsternis. Und die Kinder des Lichts werden dann die Welt endgültig erobern unter Führung des Messias. Also der Messias wird seine Kämpfer sammeln und mit ihnen gemeinsam über das Böse siegen. Das ist eine Vorstellung, die sich in frommen jüdischen Kreisen seitdem immer wieder gehalten hat. Und dann gibt es natürlich auch noch eine persönliche, eine individuelle Eschatologie, die dort weiterlebt. Am Ende werden die Gerechten im ewigen Licht wohnen und sich des ewigen Lebens erfreuen. Und die Bösen werden Schmach erleiden und schließlich durch das Höllenfeuer vernichtet. Das klingt schon wieder ziemlich vertraut für uns. Nicht alle Juden aber teilen diesen Glauben. Sie wissen ja, dass es bis heute, wenn man es grob einteilt, drei große Strömungen des Judentums gibt. Es gibt die orthodoxen Juden, es gibt die liberalen Juden, die nicht orthodoxen Juden. Und es gibt dazwischen das sogenannte konservative Judentum seit dem 19. Jahrhundert, das eine Mittelposition hält und sagt, ja, wir wollen schon möglichst an den alttestamentlichen Prinzipien festhalten, wir wollen aber auch auf die moderne Situation eingehen. Man versucht also zwischen diesen Positionen zu vermitteln. So, wir gehen jetzt mal nur auf das orthodoxe Judentum und fragen, was erwarten die für die Zukunft? Und da gibt es selbst innerhalb des orthodoxen Judentums ganz unterschiedliche Vorstellungen. Etwa die Gruppe Agudat Israel, das sind die, die den säkularen Judenstaat ablehnen. Und sie sagen, nein, das ist nicht unser Staat. Klammer auf, sie lassen sich trotzdem gern von der Armee schützen und von der Müllabfuhr unterstützen. Das nehmen sie also gern in Kauf. Aber sie sagen, nein, das ist nicht unser Staat. Erst wenn der Messias kommt, wird Israel das Land erhalten. Das sagen die einen Orthodoxen, Agudat Israel. Und dann gibt es zum Beispiel die Gruppe der Siedler vom Gush Emunim. Das ist der sogenannte Block der Treuen. Die sagen, nein, es ist genau andersherum. Der Messias wird erst dann kommen, wenn Israel jeden Boden besetzt hat, der ihm von den alttestamentlichen Prophezeiungen her zusteht. Also sie sagen es genau andersherum. Sie sagen, nein, erst müssen wir das Land besetzen und dann kommt der Messias. Und die andere orthodoxe Gruppe sagt, nein, erst wenn der Messias kommt, werden wir das Land kriegen. Also Sie sehen, es sind da ganz unterschiedliche Erwartungen und Vorstellungen, aber es geht immer um den Messias und die Erlösung, die er bringt, als nationale politische Befreiung von den Feinden. Und jetzt passen Sie bitte auf. Was muss dieser Messias, den das Judentum erwartet, nicht tun? Das ist ganz entscheidend, um den Unterschied zu verstehen. Es geht bei dem Messias nicht darum, dass er den Einzelnen von seiner Sünde befreit. Das ist nicht die Aufgabe des Messias. Sondern es geht um die politische Befreiung des Volkes von der Bedrückung durch die Feinde. Und das ist der deutlichste, der signifikanteste Widerspruch zwischen Teilen der aktuellen jüdischen Eschatologie und dem, was das Alte Testament sagt. Also, der erwartete jüdische Messias wird das Volk von der äußeren Bedrückung befreien, aber er kommt nicht, um den Einzelnen von seiner Sünde zu erlösen. Und so kamen dann die einzelnen Messias. Denken Sie an Simon Bar Kochba, 135 nach Christus, der die Juden in einen Aufstand gegen Rom führt und schrecklich scheitert. Nach Bar Kochba ist die Situation schlimmer, als sie jemals vorher war. Ja, Jerusalem wird umbenannt in Aelia Capitolina. Die Juden dürfen Jerusalem für eine Zeit nicht mehr betreten. Bar Kochba, ein schlimmer Scheinmessias. Oder denken Sie an den vermeintlichen Messias aus dem 17. Jahrhundert, Sabbatai Zvi, der im Jahr 1666 kam und sagte, ich bin der Messias, der die Befreiung bringt und der am Ende schließlich sich zum Islam bekehrte. So kann es gehen. Also, das ist die große, die politische Dimension. Natürlich, bei aller Betonung der politischen Perspektive, sagt das Judentum auch etwas über die Zukunft des Einzelnen. Und das ist zum Teil biblisch. Nach dem Tod kommt es zu einer klaren Trennung zwischen Gerechten und Sündern. Dann gibt es Überlegungen über diesen Zwischenzustand zwischen Tod und leiblicher Auferstehung, wo man sagt, die gerechten Seelen sind in Ruhekammern untergebracht und die sündigen Seelen schweifen schon während dieses Zwischenzustandes ruhelos umher. So wird es etwa im 4. Buch Esra gelehrt, im 1. Jahrhundert nach Christus entstanden. Und in der Endzeit werden dann alle Toten auferweckt und es kommt zur endgültigen Scheidung zwischen Hölle und Paradies. Aber der entscheidende Protagonist der Endzeit ist der Messias. Und das Volk kann seine Ankunft beschleunigen durch ein gesetzestreues Leben. Es gibt diesen berühmten Satz, wenn Israel nur einen einzigen Sabbat genau nach den Vorschriften beachten würde, dann würde der Messias kommen. Und um diesen Messias herum ranken sich dann weitere Erwartungen. Im Laufe der Zeit hat sich die Lehre von diesen zwei Messias-Gestalten entwickelt. Also nicht nur ein Messias, sondern zwei. Da gibt es den demütigen Messias, der als Vorhut kommt. Das ist der Messias Ben Josef. Und dieser demütige Messias, der als Vorhut kommt, der wird scheitern. Aber das Feld bereiten für den mächtigen Messias, der dann den Sieg bringt. Und das ist der Messias Ben David. Also zwei Messias-Gestalten. Einige Juden haben dann die Messias-Idee auf den säkularen Staat übertragen und haben gesagt, dieser Staat Israel, der hier entsteht, ist der Keim des messianischen Zeitalters. Ist gewissermaßen der erste Messias, der alles Weitere vorbereitet. Aber halten wir das bitte fest, es gibt einen fundamentalen Gegensatz zum christlichen Messias. Der jüdische Messias kommt nicht, um die Einzelnen von ihrer Sünde zu erlösen. Der Messias des Judentums muss kein Sühneopfer für die Sünden bringen. Das ist auch nicht nötig. Der jüdische Messias braucht nicht Jesaja 53. So können wir es auch sagen. Und wissen Sie, was sich daran zeigt? Darin zeigt sich etwas ganz Typisches für die Denkweise des Judentums. Nämlich eine viel zu optimistische Sicht vom Menschen. Eine viel zu harmlose Sicht des Menschen, die das Judentum bis heute prägt und die übrigens auch Paulus vor seiner Bekehrung prägte. Ich will diese Sicht zusammenfassen mit Worten, ja, wohl eines der berühmtesten jüdischen Gelehrten des 20. Jahrhunderts, nämlich Leo Baeck. Leo Baeck schreibt sich mit AE, also B-A-E-C-K, lebte von 1873 bis 1956, einer der bedeutendsten jüdischen Religionsphilosophen. Und er hat gesagt, Zitat, in dem wollenden Glauben an das Gute besteht der Optimismus des Judentums. Es ist der Glaube an Gott und der daraus folgende Glaube an den Menschen. An Gott, durch den das Gute seine Wirklichkeit hat. Und an den Menschen, der das Gute zu verwirklichen vermag. Der Mensch vermag, das Gute zu verwirklichen, sagt Leo Baeck. Und er schließt das dann ab. Alle Ideen des Judentums lassen sich hierauf zurückführen. Klammer auf. Daraus folgt ein Verständnis des Menschen und der Gnade, das dem Katholizismus sehr ähnlich ist. Auch der Katholizismus nimmt die Folgen des Sündenfalls in ihrer Radikalität nicht ernst. Und wir werden sehen, dass sich an dieser Stelle auch eine ganz interessante Nähe zum Islam ergibt. Judentum, Islam und Katholizismus teilen miteinander eine zu harmlose Lehre vom Menschen. Eine Anthropologie, die nicht ernst nimmt, was die Heilige Schrift über den Sündenfall und seine Folgen sagt. Also, fassen wir zusammen. Das ist die Zukunftserwartung von Teilen des Judentums. Man kann gar nicht sagen des Judentums, weil es natürlich auch viele säkulare Stimmen gibt, die sagen, es gibt keine übernatürlich herbeigeführte Zukunft, sondern wir haben jetzt diesen Staat und den werden wir weiter ausbauen. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir eine Zukunft. Und wenn wir scheitern, dann haben wir keine Zukunft. Das gibt es natürlich auch. Aber die Orthodoxen erwarten einen vor allem politisch gedachten Messias. Sie erwarten ein gesichertes Land mit weltweiter Ausstrahlung und sie erwarten schließlich die himmlische Freude im Paradies der Vollendung. Und jetzt gehen wir zum zweiten großen Thema, nämlich zur Zukunftserwartung der Christen. Und wenn wir das grundsätzlich sagen wollen, müssen wir sagen, das ist der rote Strich dort vorne, das Neue Testament. Die Zukunftserwartung der Christen schließt ganz stringent, ganz logisch, ganz konsequent an die Vorgabe des Alten Testaments und führt diese weiter. Die gestrichelte Linie dazwischen ist die Zeit zwischen den Testamenten. Aber Sie sehen, das Neue Testament steht auf der gleichen Ebene wie das Alte Testament und führt dessen von Gott offenbarte Zukunftsposition weiter. Das, was gestrichelt hier ist, gezeigt wird, das sind menschliche Konzepte, das sind religiöse Anschauungen. Aber das, was durchgezogene Linien sind, das sind die von Gott offenbarten biblischen Vorgaben. Das müssen wir also sehr deutlich unterscheiden. Und zur Zukunftserwartung des Christen gilt die programmatische Aussage Jesu in der Bergpredigt. Das gilt für alles, was das Neue Testament sagt, aber es gilt eben auch für die Zukunftsaussagen des Alten Testaments. Matthäus 5, Vers 17 bis 18, wo der Herr Jesus sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen, das Gesetz und die Propheten. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen wird, nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Das heißt, Jesus stellt sich bruchlos und ohne jede Einschränkung hinter die prophetischen Aussagen des Alten Testaments. Es gibt ein bewegendes Zeugnis von einem ehemaligen Rabbiner, Rudolf Hermann Gurland. Ich weiß nicht, ob einige von Ihnen den Namen schon gehört haben. Der kannte das Alte Testament auswendig. Und bevor dieser Rudolf Hermann Gurland zum Glauben an Jesus Christus fand, schrieb er in einem Brief an einen Freund Folgendes. Es scheint mir immer, als fehle der Heiligen Schrift, also damit meint er das, was wir jetzt Altes Testament nennen, als fehle der Heiligen Schrift etwas. Der Brennpunkt, in welchen sich alle göttlichen Strahlen vereinigen. Das Gebäude ist prächtig, aber mir scheint die Spitze oder die Kuppel zu fehlen, die es krönen muss. Oh lieber, ich stehe am Rande der Verzweiflung, wenn ich die Heiligen Schriften des Alten Bundes studiere. Möge Gott sich meiner erbarmen. Dieser Rabbiner hatte das begriffen. Er hat gesagt, es ist so viel vorbereitet, es ist so viel angelegt, aber es ist unvollständig. Es ist wie ein wunderbarer Bau, dem die Kuppel fehlt. Die Krönung, der Abschluss, die Vollendung. Warum? Warum ist das Alte Testament ohne Jesus unvollständig? Weil das Alte Testament von Anfang an über sich hinauszielt. Weil das Alte Testament sagt, es wird einer kommen. Und er kommt nicht zur Zeit des Alten Testaments. Das Alte Testament muss unvollständig, muss unabgeschlossen sein. Das Alte Testament versteht sich selbst als unvollendet. Verstehen Sie, jedes Wort ist wahr, das im Alten Testament steht. Das hat der Herr Jesus ganz deutlich gesagt. Aber vieles ist noch nicht gesagt, was noch zu sagen ist aus Gottes Sicht. Das Alte Testament können Sie vergleichen mit Moses letztem Blick vom Berg Nebo. Er sieht das Land in der Ferne, aber er ist noch nicht da. Und er weiß noch nicht alles, was dort sein wird und was dort kommen wird. Und so ist das Alte Testament dem Messias nicht nur zeitlich voraus, sondern es führt auch direkt zu ihm hin. Und das Neue Testament nimmt das dann konsequent auf, setzt es um und führt es weiter. Und so kann dann der große Rahmen etwa, den Daniel vorgegeben hat in seiner Prophetie von den 70 Jahrwochen, kann dieser Rahmen vom Neuen Testament her erst verstanden werden, vollständig, und ergänzt werden. Wenn Sie mal so lieb sind, diese andere Skizze aufzulegen, aber legen Sie die bunte bitte nicht weg. Das heißt, Sie können sie weglegen vom OVID-Projektor, aber nicht ganz weg aus Ihrem Umfeld. Ich glaube, hier in Breckerfeld muss man Daniel 9 nicht lange erklären. Die Prophetie von den 70-Jahr-Wochen, die ausgeht davon, dass dieser Erlass, wahrscheinlich des Artaxerxes, 444 vor Christus, diese erste große Phase bezeichnet, die Daniel dort beschreibt, in der vieles geschehen wird, was heilsgeschichtlich von Bedeutung ist. Und diese 69-Jahr-Wochen enden mit dem ersten Kommen Christi. Und dann folgt die Zeit der Gemeinde. Und dann kommt die letzte, die 70. Jahrwoche mit der siebenjährigen Trübsalzeit, die abgeschlossen wird durch das zweite Kommen Christi. All das können wir in seiner systematischen Zusammenschau so nur verstehen vom Neuen Testament her. Aber wir können auch viele Aussagen des Neuen Testaments nur richtig einordnen, wenn wir Daniel 9 kennen. So ergänzen sie sich. Und das Neue Testament vollendet das, dann setzt das fort. Nach dem zweiten Kommen Christi kommt das Millennium, also das tausendjährige Reich hier auf Erden. Und mit all den Ereignissen, die dem folgen zum Abschluss und dann die Ewigkeit, das heißt der doppelte Ausgang der Geschichte ewiger Verdammnis und ewiger Herrlichkeit bei Christus. So vollendet das Neue Testament das Alte, bleibt Daniel 9 unvollständig durch die Offenbarung und das, was die anderen neutestamentlichen Schriften dazu sagen. Neuer Himmel und neue Erde am Ende. So, und jetzt fragen wir, wo liegt der entscheidende Unterschied des christlichen Verständnisses zum Judentum? Und dann kommen wir zum Islam. Ich habe da schon eine ganz böse Karte von hinten wieder gezeigt bekommen. Da stand eine 15 drauf. Vielleicht geben Sie mir noch 5 Minuten mehr. Also, wo liegt der entscheidende Unterschied des christlichen Verständnisses zum Judentum? Der christliche Messias ist ein Wiederkommender. Er war schon mal da. Er ist ein Wiederkommender. Er ist ein Bekannter. Der Messias kommt auch, um persönlich die Sünden zu vergeben. Er wird sein großes Friedensreich aufrichten, aber er kommt auch, um persönlich die Schuld zu vergeben. Nur wer den Messias als seinen persönlichen Erlöser von Schuld anruft, wird gerettet werden. Es gibt auch für die Mitglieder des jüdischen Volkes keinen Weg zum Heil, der an Jesus Christus vorbeiführen würde. Auch wenn sie sich dann in dieser kollektiven Größe zu ihm auf einmal wenden, dann wird jeder Einzelne dieses Kollektivs Jesus Christus als seinen persönlichen Retter und Erlöser anrufen. Keiner kommt an dem Herrn Jesus Christus vorbei in den Himmel. Dieser Messias ist identisch mit dem gekreuzigten und auferstandenen Christus. Und sehen Sie, hier kommt die biblische Anthropologie, die biblische Lehre vom Menschen zum Tragen. Wir brauchen einen Messias als persönlichen Erlöser, weil wir sonst vor dem heiligen Gott mit dem Ausmaß unserer Verlorenheit und Schuld nicht bestehen können. Und nun stoßen wir zuletzt auf eine interessante Entdeckung, nämlich dass die Anthropologie des Islam, also das Menschenbild des Islam, an diesem Punkt eine ganz erstaunliche Nähe zum Judentum aufweist. Damit kommen wir zum letzten großen Punkt. Drittens, die Zukunftserwartung des Islam. Und jetzt würde ich Sie bitten, wieder unsere bunte Folie aufzulegen. Auch im Zukunftskonzept des Islam stoßen wir wieder auf Elemente, die uns bereits vertraut sind. Am Ende der Zeit werden alle Menschen auferstehen und zum Gericht vor Allah erscheinen müssen, sagt der Koran. Und diesem Ende werden bestimmte Vorzeichen vorangehen und dann kommt das jüngste Gericht und danach eine Zweiteilung in Paradies und Hölle und das ist unwiderruflich. Viele Ähnlichkeiten weist dieses äußere Grundmuster mit der Bibel und mit dem Judentum auf. Und das ist auch ganz leicht zu erklären. Der Koran lehnt sich ja vielfach an die Bibel an. Er verfälscht sie dann, er deutet sie um, er kommt zu völlig anderen Schlussfolgerungen. Aber der Koran nimmt vielfach seinen Stoff aus der Bibel. Und deswegen, da können Sie eine 600 hinschreiben, also um 600 nach Christus, auch leite ich diesen grünen Pfeil, der für den Islam steht, von dem roten Pfeil der biblischen Zukunftsaussagen ab. Es steht also vieles im Koran, was in der Hinsicht zunächst mal auf den ersten Blick dem christlichen Verständnis gleich zu sein scheint. Ja, weil es quasi abgeschrieben und verfälscht wurde, wenn man so will. Abgeschrieben und verändert. Also vieles von dem, was wir dazu denken, denken die Moslems auf den ersten Blick ganz ähnlich. Es gibt den Tod des Einzelnen und dann die Frage, wie geht es danach weiter? Der Koran geht von einem gewissen Dämmerzustand aus, also nicht wie wir sagen würden, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein, hat der Herr Jesus zum Schächer gesagt, also dass wir auch, bevor die Auferstehung des Leibes kommt, wenn der Herr wiederkommen wird, dass in dieser Zwischenzeit wir schon bei Gott sind. Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein, also nicht der ewige Schlaf, sondern wir sind schon beim Herrn, voller Bewusstsein, voller Freude. Und die Verlorenen sind schon fern vom Herrn. Der Koran sieht das anders. Er sagt, es ist so ein Dämmerzustand der Empfindungslosigkeit. Aber die Tradition, die islamische Tradition, bei der ist dann noch schlimmer, da ist von so zwei furchtbaren Engeln, Munkar und Nakir, die Rede. Die legen den Verstorbenen vier Prüfungsfragen vor. Wer ist dein Gott? Wer ist dein Prophet? Was ist deine Religion? Und in welche Richtung betest du? Und da müssen die natürlich antworten, mein Gott ist Allah, der Prophet ist Mohammed, ich bin Moslem und ich bete in Richtung Mekka. So, und deswegen machen viele Moslems das auch so, dass sie diese Antworten den Sterbenden immer nochmal einflüstern, weil sie damit rechnen, bald werden die befragt von Munkar und Nakir. Und nur wenn sie die Frage richtig beantworten, werden sie dann am sicheren Ort aufbewahrt und bis das jüngste Gericht kommt. Das jüngste Gericht wird eingeleitet durch kosmische Vorgänge, die Erde bebt, die Berge wanken, es kommt der letzte Posaunenstoß, das kennen wir auch alles aus der Bibel. Und die Überlieferung, also nicht der Koran, aber Teile der sonstigen islamischen Überlieferung sprechen sogar von der Wiederkunft Jesu. Das heißt von der Wiederkunft des Isa. Nur mal in Klammern, der Isa des Koran ist eine Verfälschung des biblischen Jesus. Da ist nicht nur der Name verfälscht, Jesus zu Isa, sondern das ist eine ganz andere Figur. Aber das ist gewissermaßen der Jesus des Koran. Und er wird wiederkommen, dieser Isa, und er wird den sogenannten Antichristen töten. Davon spricht die islamische Tradition. Allerdings wird er auch noch andere töten. Und am Ende wird er dann gewissermaßen das Kommando an Mohammed weitergeben und sich ihm auch unterwerfen. Und dann werden im jüngsten Gericht alle auferweckt und diejenigen, die als gläubige Moslems gestorben sind, hoffen dann auf Mohammeds Fürsprache und Mohammed wird zu ihren Gunsten reden. Und dann gibt es in der islamischen Tradition diese Vorstellung, dass die Menschen dann auf der Höllenbrücke zusammengedrängt stehen und sie rufen nach einem Fürbitter. Und sie wenden sich an Adam. Aber Adam sagt, ich kann nicht Fürbitte für euch tun, ich habe selber die Sünde in die Welt gebracht. Und wendet euch an Noah. Und Noah verweist an Abraham. Und die haben alle Sünde. Und Abraham verweist auf Jesus, auf Isa genauer gesagt. Und Isa verweist auf Mohammed. Das ist die islamische Lehre. Und Mohammed wirft sich vor Allah nieder und dessen Fürbitte wird erhört. Nur Mohammed bekommt die Erlaubnis, für die Menschen einzutreten. Und dann kommt der doppelte Ausgang. Paradies oder Hölle. Und das Paradies wird vorwiegend verstanden als ein Ort der Sinnesfreuden. Es gibt so ein paar andere Hinweise zum Paradies, aber der überwiegende Eindruck der Aussagen über das Paradies besteht vor allem darin, die Sinnesfreuden, beste Speisen, hervorragendste Weine, schönste Frauen, alles wird dem Moslem, der sozusagen ins Paradies kommt, dann frei Haus geliefert. Und diejenigen, die im Heiligen Krieg sterben, haben die besondere Gewissheit, möglichst schnell und mit Sicherheit ins Paradies zu kommen. Und nicht entscheidend ist die Gemeinschaft mit Allah selbst. Allah, der so fern ist. Wir haben ja heute gar nicht über das Gottesverständnis des Islam gesprochen. Der ferne, unberechenbare Allah. Allah bleibt auch im Himmel letztlich irgendwie fern. Am Ende aber steht Allahs Herrschaft über alle Welt. Und es gibt nur noch das Haus des Islam. Zum Schluss die Unterschiede. Die Unterschiede zwischen dem christlichen Glauben im Hinblick auf seine Zukunftsvorstellung und dem Islam. Da haben wir einmal das Verhältnis zur Gewalt. Der Islam hat in der Scharia, die sich ableitet vom Koran und von der mündlichen Überlieferung Mohammeds, und von den Berichten über Mohammeds Lebensweise, der sogenannten Sunna, aus all diesen Überlieferungen, Sunna, mündliche Überlieferung und Koran, hat der Islam dann die Scharia entwickelt. Und die Scharia ist eben nicht so ein moralisches Idealgesetz, wie es sein sollte, sondern die Scharia ist ein Strafgesetz, das angewandt wird. Klammer auf, inzwischen dann auch bald in England und Wales, Klammer zu. Und wenn ich dieses Gesetz durchsetzen will, brauche ich dafür eine starke Exekutive. Und deswegen geht es im Islam immer um Macht. Es geht immer um Stärke. Es geht immer um Dinge, die man mit Gewalt notfalls durchsetzen kann. Und der Weg zu dieser Herrschaft ist der Heilige Krieg. zur Durchsetzung einer Theokratie. Das ist die Zukunftsperspektive. Und darum ist ein Moslem, der den Koran ernst nimmt, verpflichtet, im Heiligen Krieg zu kämpfen. Lassen Sie sich das bitte nicht einreden, dass das nur eine Verfälschung des Korans wäre und eigentlich sei ja der Islam ganz friedliebend. Das können nur Leute behaupten, die wirklich also den Koran mit einer Decke vor den Augen lesen oder die bewusst täuschen wollen. Es gibt unendlich viele Stellen im Koran, wen das interessiert, dem kann ich hinterher hier einiges an Material auch noch zeigen, die deutlich machen, es muss gekämpft werden, es muss mit Gewalt, notfalls mit Gewalt, wo es anders nicht möglich ist, der Unglaube, das heißt Unglaube, alles was nicht Islam ist, muss notfalls ausgerottet werden mit Stumpf und mit Stiel. Das ist das Verhältnis zur Gewalt, das ist die Zukunftsperspektive. Der Islam setzt sich durch mit Gewalt, an der die Moslems beteiligt sind, die verpflichtet sind, so zu leben, wie ihr Prophet gelebt hat. Und ihr Prophet war unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass er viele Kriege führte und dass er mit Brutalität, mit großer Brutalität teilweise, seine Ziele durchgesetzt hat. Also korantreue Moslems müssen bereit sein, gegebenenfalls mit Gewalt Allahs Herrschaft zum Sieg zu führen. Christen wissen dagegen, dass nicht wir Gottes Herrschaft herbeiführen, sondern das bleibt vorbehalten allein dem wiederkommenden Christus. Der Herr Jesus, er wird mit Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Und unsere Aufgabe ist es, bis dahin sein Reich auszubreiten durch die Weitergabe seiner Botschaft, durch die Weitergabe des Evangeliums und durch Gebet. Und daraus ergibt sich auch ein ganz gegensätzliches Verständnis des Märtyrers. Im Islam ist der Märtyrer gegebenenfalls bereit, Gewalt anzuwenden und, wenn es sein muss, dabei zu sterben. Aber dabei draufzugehen und selber andere mit in den Tod zu reißen. Das ist eine wichtige Facette des islamischen Märtyrers. Im christlichen Glauben ist der Märtyrer wörtlich der Zeuge, der Martys, die Martyria, das Zeugnis. Und dieser Zeuge wird möglicherweise auch ein Blutzeuge werden, aber nicht durch das Blut anderer, das er vergießt, sondern durch sein Blut. Das zu vergießen, andere sich anschicken. Und er nimmt das um Christi willen gegebenenfalls hin. Er sucht nicht den Tod, er sucht nicht das Leid, aber er ist bereit, um Jesu und des Evangeliums willen dieses in Kauf zu nehmen. Das ist der so völlig gegensätzliche Begriff des Märtyrers im Islam und in der Gemeinde Jesu Christi. Das ist das eine. Dann der zweite und vorletzte Unterschied, den ich beschreiben will, ist das optimistische Menschenbild. Also die Stellung zur Gewalt, das erste und das zweite, das optimistische Menschenbild. Der Koran hat keine radikale Lehre vom Menschen. In den Augen des Koran ist der Mensch nicht hoffnungslos, böse, verdorben durch den Sündenfall. Im Koran richtet sich die Sünde auch nicht eigentlich gegen Allah, sondern nur gegen den Mitmenschen. In der Heiligen Schrift ist es genau umgekehrt. Sünde ist immer zuerst Sünde gegen Gott. Wir sind ohne Christus Gottes Feinde. Wir stehen unter dem Zorn Gottes und deswegen sind wir verloren und Kandidaten der Hölle. Und auch was wir schuldig werden unserem Nächsten gegenüber, ist immer zugleich auch Schuld gegenüber dem heiligen Gott, weil es ein Vergehen an seinen Geboten und seinem Willen ist. Aber unsere Grund- und Hauptschuld besteht gegenüber unserem Schöpfer, dem wir die Liebe und die Anbetung und die Hingabe und den Dienst und den Gehorsam und die Verehrung verweigern. Das ist alles viel harmloser im Islam. Nein, nicht Schuld gegen Allah, Schuld gegen den Nächsten, ja, aber auch nicht so schlimm, dass da nichts zu reparieren wäre. Und wenn der Moslem sich genügend bemüht, dann ist ihm möglicherweise zu helfen. Der Moslem braucht keinen Erlöser. Er braucht einen Propheten, aber er braucht keinen Erlöser. Und das können Sie im Koran auch sehr schön sehen, was dem Menschen alles zugetraut wird, was er kann. Und deswegen braucht er auch keinen Mittler. Der Mittler zwischen Allah und dem Menschen ist nicht Mohammed, sondern ist der Koran. Bei uns ist es ganz anders. Unser Mittler ist eine Person. Die Bibel zeigt uns den Mittler. Die Bibel führt uns zum Mittler. Die irrtumslose Bibel sagt uns, wer der Mittler ist und wie wir mit ihm in Verbindung kommen können. Aber unser Mittler ist eine Person, ist der Herr Jesus Christus selbst. Und daraus folgt der letzte große Unterschied. Es gibt noch viele, aber ich will mich jetzt im Hinblick auf die Zukunftsfrage auf diese beschränken. Verhältnis zur Gewalt, das optimistische Menschenbild. Deshalb braucht der Moslem für seine Zukunft keinen Erlöser. Und dann schließlich die ständige Ungewissheit, in der der Moslem im Hinblick auf sein Ende, im Hinblick auf seine Zukunft lebt. Schauen Sie, einerseits kann auch der Koran vom Glauben sprechen, wenn es um den Einlass ins Paradies geht. Da ist diese Brücke beschrieben, diese Brücke Schirat, die ist scharf wie ein Schwert und dünn wie ein Haar. Und die Ungläubigen gleiten aus und fallen herunter, aber die Gläubigen überschreiten sie. Und wer das richtige Glaubensbekenntnis hat, der kann mit Mohammeds Fürsprache rechnen. Aber selbst solcher Glaube gibt keine Gewissheit. Und es ist zuverlässig überliefert, dass zwei der Kalifen, also die beiden unmittelbaren Nachfolger Mohammeds, nämlich Abu Bakr und Omar, dass sie kurz vor ihrem Tod nicht wussten, ob sie denn zu Allah in den Himmel kommen würden oder nicht. Von Abu Bakr ist dieser Satz überliefert kurz vor seinem Tod. Da hat er zu Aisha, der Lieblingsfrau Mohammeds, Folgendes gesagt. Da hat er gesagt, ach liebe Tochter, dies ist der Tag meiner Befreiung und der Erlangung meines Lohnes. Wenn es Freude ist, wird sie dauern. Wenn es Kummer und Leid ist, wird es nie aufhören. Ich weiß nicht, heißt das, ob ich ins Paradies komme oder in die Hölle. Und das sagt der, von dem man erwarten müsste, dass er nach Mohammed der zweitfrommste Mann im Islam ist. Sein unmittelbarer Nachfolger. Und ein anderer Kalif und Freund Mohammeds, nämlich Omar, hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, ich bin nichts anderes als ein Ertrinkender, der die Möglichkeit der Flucht ins Leben sieht und darauf hofft, aber trotzdem Angst hat, er könne sterben und es verlieren, und der mit Händen und Füßen nach unten taucht. Verzweifelter als der Ertrinkende ist der, welcher beim Erblicken von Himmel und Hölle in der Vision begraben wird. Hätte ich den ganzen Osten und Westen, so gern würde ich alles aufgeben, um von dieser schrecklichen Furcht, diesem Entsetzen, das über mir hängt, frei zu werden, dass er nicht weiß, wo er endet. Wehe über Omar, wehe über Omars Mutter, wenn es dem Herrn nicht genehm sein sollte, mir zu verzeihen. Über dem Moslem schwebt die ständige Ungewissheit. Inshallah, wenn Allah will, dann ja. Aber ob er will, ob er selbst bei denen will, die formal den rechten Glauben hatten und die sich auf Mohammeds Fürsprache verlassen können, das ist nicht gewiss. Und der Islamwissenschaftler Johann Baumann hat das wunderbar formuliert. Er hat gesagt, ungeachtet all der Glaubensworte geht der Moslem diesen Weg letztlich allein. Der Koran lehrt nämlich, dass jeder für seine eigenen Taten verantwortlich und niemand imstande ist, ihm diese Verantwortung abzunehmen. Also auch nicht durch Vergebung. Außerdem weiß der Moslem, dass er in jeder Sekunde seines Lebens unter der unergründlichen Allmacht Allahs steht. Nicht unter der Fürsorge, sondern unter der unergründlichen Allmacht. Und er weiß nie, in welche Richtung gewissermaßen, wenn ich das mit meinen Worten hinzufügen darf, der Finger Allahs deuten wird. Nach oben oder nach unten. Diese Glaubensgewissheit bleibt immer der unbegreiflichen Allmacht Allahs und dem unumstößlichen Willen Allahs untergeordnet. Letztlich steht der Mensch einsam unter diesem allmächtigen Gott. Auch die Bibel weiß, von dem wahren allmächtigen Gott zu reden. Aber dieser allmächtige Gott lässt seine Geschöpfe nicht in Unwissenheit, lässt sie nicht zittern darüber, was Inshallah möglicherweise sein könnte oder auch nicht, sondern gibt ihnen feste, gewisse Zusagen in seinem Wort und durch seinen Sohn Jesus Christus. Ich komme zum Schluss. Am letzten Donnerstag, also vor wenigen Tagen, hatte ich dann nach dieser Veranstaltung mit Professor Gitt unter anderem ein Gespräch mit einem liberalen Moslem. Und dieser liberale Moslem, der wollte so die Unterschiede verwischen. Er sagte, ja, was da über die Großartigkeit des Schöpfers gesagt wurde von dem Professor, das hätte Osama bin Laden genauso sagen können. Also Professor Gitt und Osama bin Laden sagen letztlich das Gleiche, meinte er. Da habe ich gesagt, Mann, langsam. Es kann ja sein, dass auch der Islam Argumente dafür bringt, warum es keine Evolution gegeben haben kann. Aber wissen Sie, es sind trotzdem zwei völlig verschiedene Personen. Es sind nicht alle Katzen grau. Die Wahrheitsfrage muss gestellt werden. Und ich will Ihnen sagen, was der entscheidende Punkt ist, an dem die Wahrheitsfrage geklärt werden kann. Und das ist die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wenn Sie anfangen wollen, den Unterschied zu verstehen zwischen Ihrem religiösen System und meinem Glauben, dann müssen Sie bei Jesus Christus begegnen.
Und bei der Frage, ist er wirklich auferstanden oder ist er nicht auferstanden? Das ist der Schlüssel für die gesamte Zukunftsfrage.
Der ist sehr nachdenklich gewesen und ich hoffe, er wird sich weiter damit beschäftigen, der Moslem. Denn schauen Sie, da hinein mündet alle Diskussion über die großen Zukunftsfragen. Die letzte Frage lautet nämlich, wer hat das Gegenmittel gegen den Tod? Dieses Gegenmittel hat nicht die Eschatologie des Judentums, dieses Mittel hat erst recht nicht die Eschatologie des Islam, sondern die Antwort darauf hat nur der Herr Jesus Christus, der wirklich leibhaftig von den Toten auferstanden ist und der dafür gesorgt hat, dass uns diese Tatsache durch glaubwürdige Dokumente zuverlässig und irrtumsfrei berichtet wurde. Das vorletzte Wort soll darum ein Moslem haben, der voller Verzweiflung an ein christliches Werk folgenden Brief schrieb. Er sagte, die Ärzte sagen mir, dass ich Krebs habe und nur noch 2 Monate zu leben. Ich bin erst 45 und ich weiß nichts Gewisses, Verbindliches über Gott. Lebt Mohammed? Kann ich ihm vertrauen und dem, was er sagt, kann ich zu ihm beten? Oder ist Jesus Christus lebendig und kann ich mich an ihn wenden? Wie kann ich in den Himmel kommen? Ich habe keine Zeit mehr, die Religionen zu studieren. Ich brauche dringende Hilfe. Ich sterbe. Was ist die Antwort? In dem Brief dieses Moslems ist nochmal so stark zusammengefasst, worum es letztlich geht. Es geht ja nicht darum, dass wir eine Schreibtischdiskussion darüber führen, welches Konzept am interessantesten ist, sondern es geht um die Frage, wer hat die Antwort auf die Zukunft als Bedrohung. Die Zukunft bedroht letztlich jeden. Und da ist sehr, sehr deutlich, und wir können so dankbar sein, wenn wir den Herrn Jesus Christus kennen dürfen. Er hat die Antwort, weil er den Tod besiegt hat. Und derjenige, der die Zukunft jedes Einzelnen bestimmt, der hält auch die Zukunft der Welt und der Völker in seiner starken, durchbohrten Hand. Und deswegen haben wir immer wieder gehört von den alten Christen diesen Satz, die Herren dieser Welt kommen und gehen, aber unser Herr kommt, weil er der Auferstandene ist und weil er derjenige ist, der sein Reich durchsetzt und der jetzt noch in dieses Reich hineinruft. Und der Einzige ist, der mit seinem Reich nicht Gewalt und Terror und Not bringt, sondern den wirklichen Frieden für alle, die sich ihm anvertrauen, den Frieden mit Gott. Und darum bleibt es dabei, wie unsere Väter gedichtet haben, es wird nicht Friede werden, bis Jesu Liebe siegt, bis dieser Kreis der Erden zu seinen Füßen liegt. Dann sind alle Zukunftsfragen endgültig beantwortet. Amen.